Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der außergewöhnlichsten Gastronomen Österreichs. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Josef Donhauser. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wann haben Sie zum ersten Mal so die Begeisterung für Gastronomie gespürt in Ihrem Leben?
Die wirkliche Begeisterung erst sehr spät, nachdem ich mich schon selbstständig gemacht habe, mein erstes Lokal aufgebaut habe. Ich war damals zwar auch noch jung, 22 Jahre alt, aber da habe ich so die Freude und die Leidenschaft gespürt das erste Mal.
In welchem Alter war das damals?
22. Es war eigentlich eine Tennisplatzkantine, die ich auf 40 Quadratmeter Holzsalettel gebaut habe. Und das Lokal gibt es heute noch und ist durch die Decke gegangen, wie man so schön sagt. Es ist ein Jugendlokal geworden. Wir haben dort Musik aufgelegt und es war so eine. Die Jugendlichen und die Menschen sind aus der ganzen Umgebung da in dieses 40 Quadratmeter Lokal gekommen und es war so ein Highlight, so viel Spaß, so viel Freude, die wir dort verspürt haben. Ja, war gar nicht ausgelegt viel länger, aber wir haben damals auch kein Geld gehabt. Es hat nicht einmal eine Heizung gehabt oder eine Lüftung des Lokals, sondern es war halt irgendwie als Tenniskantine, mehr oder weniger, als sehr, sehr schöne Tenniskantine konzipiert und es ist ganz was anderes daraus geworden und das hat man so richtig Spaß und Freude, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung, welcher Freude da die Gäste dann auch kommen und mit wie viel Freude sie da Abende verbringen.
Und das Lokal ist heute noch Teil der Unternehmensgruppe oder nicht?
Ja, es ist noch heute Teil der Unternehmensgruppe. Okay. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es gibt es noch heute nach wie vor.
Und 1995, dann kurz danach, haben Sie den Familienbetrieb übernommen?
Drei Jahre danach habe ich die elterliche Konditorei übernommen. Ich komme noch aus einer Generation, wo, wenn man in der Gastronomie ist oder in diesem Bereich oder überhaupt in einer Unternehmerfamilie, dann ist der erstgeborene Sohn der sozusagen den Familienbetrieb weiterführen muss. Und ich wünsche an jeden, dass das jedem Unternehmer, der zusieht, tut das euren Kindern nicht an. Das ist ein völliges Tun, was sie gern tun, wenn ich schon Ratschläge gebe. Aber bei mir war es eben so, ich habe Zuckerbäcker gelernt oder lernen müssen und habe dann 1995 dann eine ganz kleine elterliche Konditorei im südlichen Niederösterreich übernommen.
Aber das heißt, der Einstieg war gar nicht freiwillig, weil Sie mussten übernehmen, haben Sie vorher gemeint?
Also es hat mich jetzt niemand mit der Peitsche dazu geprügelt, aber hätte ich eine freiere Berufswahl gehabt, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen. Könnte ich. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ja.
Wie haben damals so die Freunde reagiert, das Umfeld, als Sie dann quasi in den elterlichen Betrieb hineingestoßen, gezwungen, freiwillig gegangen sind?
Naja, es hat sich natürlich schon mit der Ausbildung auch abgezeichnet, dass ich halt nicht den universitären Lehrgang absolviere, sondern ins Handwerk gehe. Damit war dann die Übernahme des elterlichen Betriebes nur die logische Konsequenz daraus. Und somit war auch das Umfeld nicht sonderlich überrascht, sondern ich habe erfüllt, wozu ich committed war. Ja. Also war keine Überraschung zu diesem Zeitpunkt.
Der elterliche Betrieb war damals schon, waren Sie zweite Generation oder waren Sie schon eine dritte oder vierte Generation damals, als Sie übernommen haben?
Nein, es war zweite Generation, kann man sagen, ja. Bin sehr blauäugig in dieses Abenteuer gegangen, weil ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ich erzähle das auch sehr oft. Bin mit meinem Vater, der damals in die Pension ging, zu einem Berater gegangen, so wie man das eben tut, und sagt, wie kann ich steuerschonend und einen Betrieb übergeben? Und wir waren, glaube ich, da bei einer Wirtschaftskammer in einer Beratersituation und mein Vater überreicht so seine Bilanzen und der schaut die durch und sagt, steuerschonend, wenn Sie den Betrieb übergeben, lassen Sie das Ganze Klär mal einen Konkurs gehen, das ist nicht rettbar. Und ich bin als junger Zuckerbäcker sozusagen schon ein bisschen blauäugig. Da habe ich gedacht, naja, das können wir jetzt da irgendwie auch nicht machen. Sondern meine Eltern haben mir das ihr Leben lang da, ihr Leben da drinnen verbracht. Und der Berater hat absolut recht gehabt, der Betrieb. Die Kosten waren eh alle heraus, und eh jeder gearbeitet, wie er halt kennen hat. Und so viel er eben konnte in der Familie, aber es war einfach kein Umsatz da. Und ich habe mich dann trotzdem entschieden, so wie ich das in vielen, vielen späteren Entscheidungen und unternehmerischen Entscheidungen auch gemacht habe, aber trotzdem entschieden, eine gewisse strategische Aussichtslosigkeit in Kauf zu nehmen und den Betrieb dann trotzdem zu übernehmen und meine Eltern nicht auf ihren Schulden sitzen zu lassen. Da haben wir gedacht, irgendwie wird das schon gehen. Und da haben wir Hemden hinaufgekrempelt und haben halt gestartet.
Klingt nach einer sehr herausfordernden Anfangszeit. Was war damals die größte Herausforderung, um diese Trendwende zu schaffen oder diese Kehrtwende?
Ich glaube, ausreichend Schlaf zu bekommen. Wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe damals schon bei meiner Tennisplatz Kantine gehabt, die spät in die Nacht hineinging. Dann jetzt mit der Konditorei in der Früh, dann einmal in der Backstube stehen. Und dann musste ich ja Umsatz generieren. Also habe ich gesagt, wenn es zu wenig Menschen gibt, da in dem Ort, die Bunschkrapferl und Sacher dort haben wollen, dann muss ich irgendwo hingehen, wo es mehr Menschen gibt. Und bin dann liefern gefahren und bin dann nach Wien gefahren. Und meine ersten Kunden waren damals der damalige Bankhitterer. So habe ich den Betrieb sukzessive mit Umsatz versorgt und sukzessive auch die Schulden zahlen können.
Und im Bereich Catering scheinbar Blut geleckt damals, ein bisschen, kann man so sagen?
Noch gar nichts, es war eine klassische Lieferantenbeziehung. Ich habe halt meine Produkte geliefert und hatte dann die Möglichkeit, viele Jahre später, dann wurde mir angeboten offensichtlich, hat man mir einiges zugetraut, einzusteigen und mich einzukaufen dort. Und die Chance habe ich genutzt.
Was war für Sie der erste emotionale, prägende erste Erfolg?
Ich würde tatsächlich sagen, mein erstes Lokal mit 22 am Tennisplatz, weil das war so eine überragende Erfolgsstory, mit die alles, die kühnsten Erwartungen übertroffen hat, und ich habe gar nicht gewusst, wie man passiert. So viele Menschen sind da gekommen. Ich habe es gar nicht fassen können. Es war wirklich der erste unbedarfte Einstieg und es war überwältigend.
Wie haben Sie es geschafft damals? Weil man so Tennislokale wird es ja hunderte geben in Österreich. Was war das Geheimnis? Gab es ein Geheimnis?
Das sind eh offene Geheimnisse, anders machen als alle anderen und eben nicht als Tenniskantine ausrichten, sondern als Jugendlokal, wo halt zufällig daneben Tennis gespielt wird. Und das hat sie dürfte sie optimal und super ergänzt haben. Ja.
Cool. Das klingt nach einem sehr erfolgreichen Start, nach vielen Erfolgen und gleich Begeisterung, und die Kunden waren begeistert. Gab es auch Scheitern zu Beginn einmal oder wirklich Niederlagen?
Also es gab immer wieder Scheitern und später massives Scheitern auch. Aber ich hatte das Glück, dass zumindest der erste Hit, der erste Schlag sozusagen ein Hit geworden ist. Der zweite dann mit der Übernahme der elterlichen Konditorei war schon ein bisschen holpriger. Ja, und so ist es dann dahingegangen. Der dritte war wieder erfolgreich. Der vierte war holpriger. Und so ist es halt immer dahingegangen, aber der Weg ging nicht immer nur nach oben.
Sie haben jetzt kurz erwähnt, so Scheitern gab es jetzt später, größere Scheitern. Was war so das größte Scheitern in der Laufbahn?
Oder? Also das größte Scheitern war sicherlich 2012 dann als ich mit einem Schlag über knapp 90% meines Geschäftsfeldes verloren habe. In dem Fall das damalige Rail Catering. Und das waren dann doch schon einige 100 Mitarbeiter und war doch schon 35 Millionen Umsatz. Und das so von heute auf morgen mit einer nicht optimalen medialen Berichterstattung kombiniert, war schwierig. Also dann sich zu überlegen, fängt man nochmal an, lässt man es sein, will man es nochmal wissen. Mit dem habe ich dann gehadert, war eine sehr große Enttäuschung.
Wie dann gemeistert? Weil Sie haben weitergemacht, wie wir sehen, sonst würden Sie heute das Gespräch nicht.
Ich habe weitergemacht. So im Nachhinein betrachtet sind manchmal Scheitern und so große Zäsuren, wie ich es erlebt habe, notwendig, um noch besser und freier atmen zu können. Und wenn eine Tür zugeht, gehen mindestens zwei wieder auf. Das ist mein Learning daraus. Und ich habe aus den Niederlagen eigentlich sehr viel Positives, Gott sei Dank, immer wieder ziehen können.
Und dann ging es wie weiter? Nach diesem doch sehr großen, einschneidenden Tal?
Ich habe mich komplett neu strukturiert und habe wieder von fast null begonnen. Hab dann über Business Catering in Linz begonnen, wieder Volumen aufzubauen. Und bin gewachsen und habe seit 2012 haben wir eigentlich bis Corona jetzt ein durchschnittliches Compound Annual Growth Rate, also ein jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum von knapp 50%. Das heißt, wir verdoppeln uns alle zwei Jahre knapp in den letzten 10 Jahren. Also doch ein enormes Wachstum, das teilweise auch ungesund ist. Die letzten 10 Jahre waren eigentlich eine permanente Start-up-Situation, weil mit so einem Wachstum, die Prozesse, kaum hat man sie etabliert, passen sie nicht mehr, weil die Größenordnungen nicht mehr passen. Und also man läuft permanent einem ruhigen Fahrwasser nach, aber es macht ja trotzdem Spaß, dieses Expansionstempo zu sehen und zu treiben und auch schön zu sehen, wenn die Mitarbeiter da mitgehen. So. Tolles Feeling.
Wie viele Mitarbeiter in Summe jetzt?
1800 in etwa und wachsen jetzt nicht mehr so stark. Aktuell nur mit guten 20%, aber auch immerhin. Heuer werden wir so um die 20% wachsen. Ist auch noch schön. Und vielleicht schaffen wir dann bald die 2000er Marke der Mitarbeiter dann.
Wann und wie kam es zum Thema Catering dann? Weil vom kleinen Zuckerbäcker zum Catering-Imperium, sage ich mal bewusst jetzt so, wann kam so der Gedanke oder die Entscheidung Catering?
Naja, also die bewusste Entscheidung hat es nie gegeben, so wie ich auch nie die bewusste Entscheidung getroffen habe oder eine grobe strategische Ausrichtung in eine Richtung hatte, sondern ich habe eigentlich dem Serendipitätsprinzip folgend, der Weg entsteht im Gehen. Gelebt und gemacht, das mache ich bis heute und ich nehme jetzt nicht ein besonderes Ziel, das ich unbedingt erreichen will, sondern wir machen sehr viel, wir tun sehr viel, wir haben Spaß daran, schöne Projekte zu tun, schöne Dienstleistungen zu liefern und daraus ergeben sich immer wieder neue Themen und so war es auch im Einstieg ins Catering. Es hat sich irgendwie ergeben. kein großer Plan dahinter.
Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo so die Entscheidung war vom Zuckerbäcker, der wirklich jeden Tag in der Früh selber in die Backstube geht, zum Unternehmer, der nicht mehr selber in die Backstube geht? Wann war diese Entscheidung oder dieser Schritt?
Ja, also die war, wie soll ich sagen, ich habe vorhin beschrieben, dass die Übernahme der elterlichen Konditorei jetzt wirtschaftlich eine schwierige war. Und zu diesem Zeitpunkt war mir sehr wohl klar, dass Größe wichtig ist. Weil in der Situation, in der ich mich damals befand, als junger Zuckerbäcker, der einen Betrieb hat, aber keinen Umsatz dazu, kommst du aus dieser Falle nicht heraus. Du brauchst einen Umsatz und eine Größe. Du kannst Kosten optimieren, das kannst du immer, aber wenn du keinen Umsatz hast, hilft dir das nichts mehr. So bin ich in der Backstube gestanden mit der Stoppuhr und habe gesagt, wie lange brauche ich für 10 Sachertorten, wie lange brauche ich für 100 Sachertorten, wo sind die? Und habe gesehen, wie enorme Effizienzsteigerungen man mit der Menge erzielen kann. Ich wollte unbedingt Volumen generieren, damit ich aus dieser Kosten-Schuldenfalle ausbrechen kann. Und das, glaube ich, hat mich geprägt bis viele, viele Jahre und wollte unbedingt Größe haben. Ja.
Wenn Sie jetzt von Größe sprechen, ich meine, Donhaus ist ja ein Imperium, kann man sagen, heute im Bereich der Gastronomie. Was sind so die wichtigsten Standbeine jetzt in der Unternehmensgruppe?
Also wir teilen ganz grob in drei Bereiche ein. Das ist einerseits Rail Catering, das zweite ist Business Catering oder auch Contract Catering, wo wir Long-Term Contracts mit Unternehmen machen, die ihre besonderen Dienstleistungen outsourcen, mit Office-Gebäuden, mit Kulturbetrieben, mit Sportstätten, mit Messe- und Kongresshäusern, mit Flughäfen, mit Lounge Service. Und der dritte Bereich ist Restaurant, also Systemrestaurants wie Vapiano, wie Fat Monk, unser eigen Konzept kreiert. Wir werden jetzt gerade das 10. Restaurant, glaube ich, nächste Woche aufsperren. Auch ein enormes Wachstum dahinter. Subway ist ein bisschen Systemgastronomie und das drittelt sich in etwa von der Gewichtung.
Wenn man jetzt vergleicht so die Anfänge als junger Zuckerbäcker im elterlichen, in der Backstube quasi und heute mit diesem großen Unternehmen, was begeistert Sie heute in der Gastronomie noch so? Oder wieder so?
Also ich finde Gastronomie nach wie vor faszinierend aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil man, wenn man einen guten Job macht, unmittelbar im Gesicht des Gastes einen Erfolg sieht und spürt. Weil, glaube ich, auch nicht zuletzt auch die Pandemie gezeigt hat, dass wie wichtig Gastronomie und das Zusammenkommen der Menschen ist, die Kommunikation. Es ist ein ganz wichtiger Bereich in unserem Leben. Und wenn man den gut macht und gut bespielen kann, dann kann man die Welt ein Stück besser machen oder zumindest versuchen. Das ist das, was wir eben tun. Wir sehen uns als Gastronom und als Caterer natürlich mit hohen Qualitätsansprüchen und im High-End-Bereich, aber im Grunde für alle. Qualität, es muss jeder ein Recht auf Qualität haben. Und das versuchen wir auch in die Breite zu bringen und damit auch den Alltag ein Stück besser zu machen. Das fasziniert mich nach wie vor an Gastronomie, weil es damit sehr gut gelingen kann.
Vapiano haben Sie übernommen, glaube ich, gekauft. Ich glaube auch in einer wirtschaftlich nicht leichten Situation.
Kann man so sagen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, über einen gewissen Hang, strategisch aussichtslose Dinge zu tun. Und wenn man als Gastronom mitten zu Beginn einer Covid-Krise ein insolventes Gastronomieunternehmen kauft, dann kehrt man normalerweise unter Sachwaltschaft gestellt. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie das Gesicht des Bankberaters, nachdem ich eben den Vorschlag gemacht habe, ich will Vapiano kaufen, wie das mit der Finanzierung aussieht, der hat natürlich nicht wirklich gewusst, wie er das tun soll. Und ich habe auch die Antwort nicht abgewartet und habe ihm dann gesagt, ich habe es jetzt aber gekauft. Da müssen wir jetzt durch.
Und warum? Was hat sie gereizt? Ist quasi an diesem Schritt?
Auch wieder viele Dinge. Erstens einmal halte ich Vapiano, haben wir es schon vor Jahren angesehen, aber halte es nach wie vor für ein tolles Konzept. Es ist, hat viele, viele grandiose Komponenten drinnen mit hundertprozentiger Frischküche, mit der frischen Pasta, mit dem hochwertigsten Qualitätsstandard, Hochwertsrohstoffe, die dort die wir in den Restaurants verarbeiten. Ich finde, dass das Konzept, so wie ich es erlebt habe, obwohl es sozusagen wirtschaftlich einen Durchhänger hatte, aber nicht daran gelegen, dass es keine Gästeakzeptanz oder keine Fangemeinde gibt, ganz im Gegenteil, die ist nämlich riesig, sondern es waren hausgemachte Strategiefehler im Management, aber ganz sicherlich nicht, weil das Produkt nicht passt. Und das habe ich irgendwie gesehen und ich glaube, man kann jetzt auch sagen, ich habe recht behalten. Wir haben das sehr gut restrukturieren können mit einer tollen Mannschaft und haben jetzt wieder im Schnitt so 1000 Gäste pro Restaurant pro Tag. Wir haben eine enorme Fangemeinde, einen extrem starken Brand. Ist ein super schönes Produkt. Ich habe eine richtige Freude damit.
Sie gingen für mich sehr, sehr entscheidungsstark, sehr auch entscheidungsschnell, vielleicht gut überlegt, aber einfach sehr entscheidungsaffin. Was war so die wichtigste Entscheidung oder gab es eine wichtigste Entscheidung, eine prägendste in Ihrer Karriere?
Ich glaube, es ist die Summe der Entscheidungen, und deren waren viele, wie Sie richtig sagen, die mich dorthin oder uns dorthin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Natürlich sind die einprägsamsten, die man zum Start in jungen Jahren macht, sind möglicherweise vielleicht auch die wichtigsten oder die prägendsten. Nämlich aus nichts, aus eher ausweglosen Situationen mit der notwendigen Passion und dem notwendigen Willen weiterzukommen. Das zieht sich, glaube ich, durch und das habe ich in jungen Jahren zu Beginn meiner Karriere sehr massiv erleben dürfen, dass das funktioniert. Also ich habe proaktiv diese Entscheidungen getroffen. Wir packen es an, wir tun es. Ich traue mich drüber, auch wenn es strategisch aussichtslos ist. Wir tun es und das gibt auch Kraft auch für, denke ich, auch für spätere Niederlagen, wo man dann immer wieder neue Entscheidungen treffen muss. Und es gibt auch das notwendige Selbstvertrauen, wenn man sagt, wenn man wirklich will, wenn man an die Sache glaubt, dann lassen sich auch außergewöhnliche Dinge umsetzen.
Stichwort Erfolg ergibt sich aus der letzten Antwort jetzt. Wie definieren Sie für sich persönlich Erfolg?
Das würde ich pragmatisch antworten. Also als Unternehmer muss man, wie Sie richtig sagen, viele Entscheidungen treffen im Laufe eines Jahres, aber man muss halt schauen, dass Erfolg ist es dann, wenn man am Ende des Jahres mehr Bälle in den Korb getroffen hat, als daneben geschossen hat, und dann hat man sozusagen Erfolg. Zu meinen, dass alles, was ich mir ausdenke, alles ins Schwarze trifft, das habe ich noch nicht erlebt. Aber die Mehrheit der Entscheidungen, die man trifft, sollte der Ball im Korb landen. Ja.
Bei all diesen Entscheidungen, bei diesen Erfolgen, auch beim täglichen Tun mit einem doch sehr großen Mitarbeiterstab, was sind so die persönlichen Magic Moments, wo Sie einfach Gänsehaut verspüren im täglichen Tun?
Auch vielschichtig. Ich glaube, dass das Schönste ist, wenn man Projekte, Herausforderungen, Aufgabenstellungen hat, auf unterschiedlicher Ebene, und dann eine gute Basis als Unternehmen liefern kann, liefert und dann sieht, wie Mitarbeiterpersönlichkeiten über sich hinauswachsen und plötzlich Dinge schaffen, die weit über ihre Möglichkeiten und Grenzen hinauswachsen, und das sind Magic Moments. Aber auch wenn man Guest Journeys kreiert, wo man sieht und spürt in einem Restaurant, in einer Bespielungsfläche, wenn der Vibe passt, wenn es so richtig brummt, wenn man das Glück, die Freude der Gäste sieht, gibt es diese Momente, das sind Magic Moments.
Wenn man aus dieser enormen Lebenserfahrung jetzt auf dem Weg zum Erfolg mit allen scheiternden Herausforderungen versucht, so einen wichtigsten Erfolgstipp zu destillieren für junge Menschen, die egal in welchem Bereich, sei es Sportler, Künstler, Musiker, Gastronom, Unternehmer, Startup, völlig wurscht was, wenn junge Menschen sagen, ich möchte auch erfolgreich werden in meinem Bereich, meine Passion finden, glücklich erfolgreich sein, was würden Sie so einem jungen Menschen raten?
Also mir hat jemand einmal gesagt, Erfolg buchstabiert man mit 3 Buchstaben, T-U-N, einfach tun, nicht viel nachdenken, nicht viel einmal aufkrempeln, tun. Und der Weg entsteht im Gehen.
Gibt es so nächste Projekte und Vorhaben, die man schon ansprechen kann? Das ist alles noch top secret. Was sind so die nächsten Vorhaben jetzt?
Es gibt keine Top-Secret-Vorhaben. Wir werden uns in den Bereichen, in denen wir jetzt auch tätig sind, auch weiter bewegen und gehen über die Landesgrenzen schon langsam hinaus. Wir haben jetzt dann in Deutschland gestartet mit unserem ersten Restaurant vor 2 Wochen in Berlin eröffnet, vor 2 Monaten. Und ja, und werden uns jetzt Dachregion und Europa ein bisschen näher anschauen in den Bereichen, wo wir jetzt auch tätig sind, also Rail Catering, Business Catering und Restaurantgeschäft. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende.
Wenn man jetzt den Erfolgsweg sich anschaut, der Unternehmer, Just Donhaus, auch den Menschen, gibt es Unternehmer und Mensch gemeinsam so quasi eine wichtigste Erkenntnis in ihrem Leben, wenn sie quasi zurückblicken und sagen, okay, das ist für mich jetzt als Mensch die wichtigste Erkenntnis bisher in meinem Leben gewesen. In diesem Weg oder auf diesem Weg.
Also frei nach dem Motto, you teach best what you most need to learn, traue ich mir hier da keine großartige Erkenntnis sagen, außer vielleicht nicht auf allzu viele Ratschläge hören und ich würde nicht sagen blind, aber dem Herz folgend das tun, was man tun will, ohne große strategischen Überlegungen. Es kommt sowieso immer anders, wie man meint.
Jetzt haben wir viel gehört, der Lebensweg vom kleinen Zuckerbäcker, unter Anführungszeichen, elterliche Betrieb bis zum Imperium mit 1800 Mitarbeitern, steigend noch große Vorhaben und Ziele. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Josef Donhauser? Was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man mit diesen jungen Menschen antworten?
Diese Frage haben wir tatsächlich wirklich noch nicht gestellt. Wäre schön, wenn man auf mich zurückblickt als Unternehmer, der gestaltet hat und Möglichkeiten zur Gestaltung geliefert hat, auch für die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter und zur Weiterentwicklung einer Dienstleistung für ein Stück bessere Alltagswelt, in der wir uns bewegen.